bis 4 ist unser Text heute, Kolosser 4 und die Verse 2 bis 4. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Eine Frage habe ich für euch. Mögt ihr frische Luft? Ja, wie ist es da, wenn ihr ja jetzt, weiß ich nicht, monatelang in Wien wart und Wiener Luft jetzt erlebt habt und dann gibt es Urlaub und ihr geht zum Strand am Meer und als erstes, ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich stehe da und ich atme mal tief ein. Ich rieche diese Meeresluft und ich denke, ah, das ist schön. Oder vielleicht hast du jetzt nicht wirklich so viel Zeit oder hast keinen Urlaub und dann sagst du, okay, ich werde jetzt einen Tag gehen und wir gehen wandern und gehen irgendwo in den Wald. Und dann gehst du zur Wald und da auch, es hat ganz andere, es riecht ganz anders eigentlich, oder, als Meeresluft. Und du gehst dorthin und es ist auch aber eine Art frische Luft. Und du atmest das ein oder vielleicht gehst du zum Rax und gehst mit dem Rax, also fährst mit dem Raxbahn, da habe ich das richtig gesagt. Kennt ihr diesen Raxbahn, der fährt dann ganz hoch, du bist dann oben auf dem Berg und dann stehst du da, oh, und es ist irgendwie wie ein, ja, ich weiß nicht, es ist wie es eine Bürde, wie ein Last fällt weg und du kannst richtig tief einatmen und durchatmen und so, oh, das tut gut. Und dann gehst du zum Bauernhof. Manche von euch vielleicht sagen, ja, das mache ich auch. Ich gehe zum Bauernhof und ich atme tief ein und oh, das tut so gut. Also das ist auch frische Luft, aber eine andere Art von frische Luft. Also es gibt auch Dinge, die diese frische Luft einen Beigeschmack geben. Also ich bleibe lieber beim Meeresluft und genieße das dort. Warum erwähne ich das jetzt alles? Ich möchte einen Vergleich machen heute. Gebet ist kein Luxus, es ist eine Lebensnotwendigkeit. Gebet ist nicht etwas, das wir nur in Zeiten der Not, so einen Notausgang suchen. Okay, wenn ich Jesus Gott brauche, dann werde ich beten. Sondern es ist etwas, das ich mit Atmen vergleichen möchte. Mit Atmen im christlichen Leben. Gebet ist wie frische Luft einatmen. Es ist auch, denke ich, sogar, man könnte es auch noch gründlicher sagen, es ist so wie ganz normal atmen. Es gibt überall, also es ist manchmal, denkt man, dass es ein bisschen übertrieben ist, aber meistens, wenn man so ein Plastiksackerl hat, oft gibt es dann irgendwelche Warnschriften auf diesen Sackerl, nicht über den Kopf drauf geben. Warum ist das? Weil natürlich manche Kinder das gemacht haben und dann erstickt sind. Es ist nicht lustig, wenn du keine Luft kriegst. Wenn du keine Luft kriegst, könntest du daran sterben. Wenn du keine Luft bekommst oder wenn du nur schlechte Luft bekommst, du kannst daran krank werden. So gut atmen ist keine Lebensluxus, es ist eine Lebensnotwendigkeit. Und Gebet ist etwas, das für uns als Christen auch eine geistliche Lebensnotwendigkeit ist. Paulus schreibt hier, betet, also seid ausdauernd im Gebet. Das passt zusammen mit unserer Zusammenfassung, das wir in Vers 17 schon so oft betrachtet haben, wo er sagt, was auch immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wie können wir dieses Vers erfüllen, diese Aufforderung erfüllen, wenn wir nicht beten und nicht bitten, dem Herrn, dass er uns erklärt und hilft, durch sein Wort zu verstehen, was seinem Namen entspricht? Dass wir nicht bereit sind, dass wir nicht unseren eigenen Weg gehen und bereit sind, einfach irgendwelche Gedanken zu folgen, die für uns schlüssig sind, aber dann genau das tun, was Sprüche sagt, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Pass auf, pass auf. Du und ich müssen ein Gebetsleben pflegen, das uns ermöglicht, tief einzuatmen, durchzuatmen, Erfrischung zu bekommen vom Herrn. Und wenn du das erlebt hast, wo du belastet wurdest von irgendeinem Thema und du gehst dann in eine Kammerlin zu Hause oder gehst in deinem Schlafzimmer hinein, machst die Tür zu, du kniest dich hin vor dem Herrn und du schüttest dein ganzes Herz aus vor dem Herrn. Vielleicht hast du bis noch keine Antwort auf deine Frage, auf deine Belastung, aber du hast dein Herz ausgeschüttet, wie in den Psalmen. Und zum Schluss hast du auch gesagt, Herr, ich harre auf dich. Was für eine Wirkung hat das in deinem Herzen? Es ist wie... Und du merkst aber, wenn du mit dich selbst zu ringen hast, wo du dem Herrn nicht etwas abgeben kannst, die Belastung bleibt da, oder? Die Belastung geht nicht weg, weil wir nicht wirklich dem Herrn voll und ganz die Sache ablegen, sondern unser Gebet eher so in der Richtung ist, Herr, gib mir, was ich will, weil wenn du das nicht gibst, dann bin ich trotzdem böse. Wahres Gebet schaut ganz anders aus. Wahres Gebet sagt, Herr, du bist der Herr. Was hat Jesus im Garten Gethsemane gesagt? Ganz ehrlich und offen. Aber Vater, nicht was ich will, sondern was du willst. Zeig mir den Weg, ich gehe deinen Weg. Das ist mein Lebensziel. Und passt das nicht wunderbar zusammen mit Kolosserbrief? Wenn du Jesus nicht hast, was hast du? Gar nichts. Wenn Jesus im Mittelpunkt deines Lebens ist und alles richtet sich auf Jesus aus, was hast du? Alles, was der Herr möchte für dein Leben. Du folgst ihm nach, dein Leben wird für den Herrn geführt. So, wie gut kommst du durch einen Tag ohne zu atmen? Hast du es mal probiert? Wollen wir jetzt mal probieren? Schau mal, wer kann am längsten die Luft halten? Vielleicht unser Taucher könnte sagen, ja, das schaffe ich ganz lang. Ich weiß, das ist, nein, Luft brauche ich auch. Also, wir brauchen Gebet. Und ich möchte auch heute, wir haben ja diese Zeit, wo man alleine im Herrn zu Hause wirklich in eine Zeit des Gebets verbringt. Keine Frage. Aber ich möchte wirklich, dass wir verstehen, Gebet ist wie Atmen. Das ist durch den ganzen Tag durch. Und du verknüpfst alles, was in deinem Leben vorkommt, mit dem Herrn. Und du tust das auch nicht einmal beim Denken. Also du musst nicht denken, okay, jetzt möchte ich atmen. Also das bringt uns durcheinander. Oder wenn wir anfangen nachzudenken, ob wir atmen oder nicht. Oder? Okay, atme ich jetzt richtig? Und dann, wenn wir gar nicht denken, aber zulassen, dass unser Gehirn in uns wirkt, dann atmen wir ganz normal. Und ein christliches Leben, das vom Wort Christi erfüllt ist, das vom Geist geleitet wird, dass diese Eigenschaften, die wir in Kapitel 3 gesehen haben, wo es Frieden im Herzen gibt und der Herr uns Liebe schenkt und alle diese geistliche Frucht hat, ist dann eine ganz selbstverständliche, normale Wirkung, dass wir in allem, was wir tun, die Sachen mit dem Herrn besprechen oder in Abhängigkeit auf den Herrn angehen. Das ist ein Gebetsleben, das so ist wie Atmen. Das Problem, das wir haben, ist was anderes. Und zwar, ja, die Fülle Christi erfordert ein wachsames Gebetsleben. Warum haben wir das nicht? Es ist jetzt ein langer Satz, aber wir denken, dass wir selbst die Schlüssel zum Leben halten. Ich schaffe das. Ich brauche Gott nicht. Dass wir in eigener Kraft etwas für Gott schaffen können. Oder könnten. Wozu soll ich darüber beten? Das ist ja ganz eine normale Sache. Wozu brauche ich Gott? Wozu brauchst du Gott? Für alles. Aber seien wir ehrlich miteinander, oder? Wenn wir nicht uns so biblisch einstellen, was denken wir? Ich gehe jetzt Lebensmittel einkaufen. Was? Ich soll darüber beten? Ja, bitte, bitte. Was soll ich beten? Grace sagt, ich bete ständig, hilf mir, Herr. Also, ja, was beten wir? Was ist unser Lebensziel? Herr, hilf mir sogar beim Lebensmitteleinkaufen, dass ich dir die Ehre gebe. Oder? Wie oft ist es, dass man beim Lebensmitteleinkaufen oder beim Autofahren mit Menschen zu tun hat oder irgendwelche Kontakte haben, die nicht gerade lustig sind, die manchmal richtig schlimm sind. Aber wie können wir darauf in Gnade reagieren, wenn wir nicht frische Luft schon wunderbar getankt haben und mit dem Herrn alles im Leben angehen. Eine Frage: Wie schaut dein Gebetsleben aus? Und was für eine Priorität hat dein Gebetsleben? Wie? Wir wollen immer sagen, ja, okay, es dreht sich hier um Zeit. Okay, natürlich, Zeit ist notwendig, um zu beten. Ohne Zeit zu verbringen, ist es nicht möglich zu beten. Aber das ist nicht, worauf ich jetzt hin möchte. Wie wichtig ist dir Gebet? Wie wichtig ist es? Vielleicht hast du keine halbe Stunde oder Stunde in der Früh zu beten, weil du brauchst Schlaf, aber vielleicht doch. Was tust du? Wie wichtig ist dir das? Erlebst du diese Sache, ich lerne und ich lerne und ich lese und ich lese und ich verstehe aus dem Wort und ich wachse in meiner Kenntnis und denkst, okay, jetzt habe ich das geistliche Leben sozusagen im Griff. Aber du hast kein Gebetsleben. Oder dein Gebetsleben ist irgendwie, wird vernachlässigt. Stoppst deinen Kopf voll mit Informationen, aber im Gebet sehr wenig. Oder wenn du betest, es ist sehr flach. Und es ist meistens für dich selbst. Und nicht Gott zu ehren. Oder Kraft, dass wir ihn ehren. Oder hilf mir her, meinen eigenen Stolz und meine eigene persönliche Egoismus durch deine Gnade überwinden zu können heute. Bewahre mich her von meinem eigenen Weg. Herr, hilf mir in Demut und in Liebe in deiner Gemeinde tätig zu sein. Ich will mein Leben nicht verschwenden, Herr. Weißt du, es gibt eine Ausrichtung, dass wir in Kolosserbrief gelernt haben, dass jetzt in Gebet eigentlich verwirklicht werden muss. Unser Fazit heute ist, wer nicht betet, wird die Fülle Jesu nicht genießen. Okay, das ist jetzt nicht besonders kompliziert. Du kannst sehr viel in deinem Kopf kennen und wissen über Jesus, über die Fülle Jesu. Du weißt, dass er der Erschöpfer und Erhalter ist vom Universum. Er ist die Grundlage für unsere Existenz. Du verstehst ganz genau, was du tun sollst als Mann, Ehemann, Ehefrau, als Kind, als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer. Du verstehst alle diese Dinge und du betest nicht und du merkst, es ist nichts hier. Alles hier. Aber du betest, wenn du betest, dann wirst du merken, dass Gott in deinem Leben wirkt. Und dass du tatsächlich dann auch siehst, wie diese Aufforderung in deinem Leben verwirklicht wird. Weil du in der Früh aufstehst und sagst, Herr, hilf mir, alles, was ich tue, im Wort oder Werk, in Wort oder Werk, alles in deinem Namen, Herr, zeig mir, was du für mich heute möchtest. Egal, was es mir kostet, egal, was es für Auswirkungen hat, ich folge dir nach, weil du hast für mich alles aufgegeben. Du bist mein Herr, nicht ich bin dein Herr. Du bist mein Herr. So, überlegen wir uns das miteinander kurz. Wie schaut Gebet aus in deinem Leben? Gebet wird eine Art Indikator sein, ob du die Lehre im Kolosserbrief tatsächlich verinnerlicht hast, oder nicht. Ob es nur im Kopf geblieben ist oder in deinem Alltagsleben, in deinem Herzen durchgedrungen hat. Schauen wir uns das als erstes an. Erstens, bete. Warum? Weil Gebet dein tägliches Leben mit Jesus verbindet. Wir sehen hier ein Befehl in Vers 2. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also, und vergessen wir nicht, das ist im Zusammenhang, im Kontext von Kolosserbrief. Und worum dreht sich Kolosserbrief? Um Jesus. Wer ist er? Was tut er? Worauf können wir uns verlassen? Alle diese Dinge. So, hier am Ende sagt er, und jetzt betet eben ständig. Was bedeutet ausdauernd? Wenn du Ausdauer hast und du bist ein Läufer, dann läufst du länger als 100 Meter. Also niemand wird sagen, du, ich habe 100 Meter geschafft. Ich habe so viel Ausdauer im Laufen. So, ja, das, vielleicht können andere Leute nicht 100 Meter laufen, aber Ausdauer ist das nicht. Das ist nicht schlecht, aber wenn du Ausdauer hast, dann kannst du weit laufen. Und zum Schluss bist du vielleicht müde, aber du bist nicht kaputt. Ich muss zugeben, würde ich heute 5 Kilometer laufen, dann bin ich nicht nur müde zum Schluss, dann bin ich wahrscheinlich tot. Also es ist nicht gut bei mir, das ist ein Problem, das ich erkenne und ja, nächstes Jahr angehen werde. Also nein, also ich will wirklich irgendwas tun, aber ich schaffe es leider nicht so gut. Aber im Gebet, Ausdauer ist eben nicht aufgeben, ständig pflegen, oder? Du gibst nicht auf, du hast Ausdauer in dieser Sache. Ich bewundere Ehepaare, so wie mein Vater jahrelang meine Mutter mit Ausdauer gepflegt hat, nachdem sie ihr Schlaganfall hatte. Liebe hat Ausdauer. Ist nicht bereit aufzugeben, wenn es schwer wird. Mein Vater, meine Mutter ist damals auch, dieser Schlaganfall hat ihr Gehirn auch getroffen und sie konnte in einem Moment so böse sein und Dinge sagen, die einfach so wie ein Schwert durch das Herz. Sie hat im Fernseher immer wieder diese Werbungen gesehen, wo kauf diese Vitamine und dein Leben wird perfekt sein. Natürlich, das alles wirklich ausgerichtet auf Menschen, die alt sind und sich wünschten, dass das Leben wieder so wäre, wie wenn sie, als sie 30 waren. Und meine Mutter war dann in ihrem Denken nicht mehr so klar und sie hat das alles geglaubt. Und sie wollte, dass mein Vater diese Dinge dann auch kauft. Aber mein Vater wusste erstens, das wird nichts ändern und zweitens, das ist extrem teuer, wir haben das Geld nicht. Und was musste mein Vater tun? Er musste so liebevoll er konnte sagen, nein, mein Liebling, wir können das nicht kaufen. Dann hat sie, wirklich, du liebst mich nicht, du willst, dass ich sterbe und solche Dinge sagen. Weißt du, das ist so wie ein Schwert durch das Herz. Woher kommt das? Ihr Gehirn hat nicht mehr richtig funktioniert. Sie hat nur nach Gefühlen gehandelt, nicht nach Vernunft. Und dann im nächsten Moment hat sie das schon vergessen. Und spricht ganz normal, als ob alles in Ordnung wäre. Und mein Vater ist immer noch so verletzt. Und das hat er jahrelang aus Liebe erlebt und getan. Ich bewundere das. Das ist Ausdauer. Es gibt nicht auf. Es pflegt eine ständige Haltung zu etwas. Ich werde nicht wegen dieser Kleinigkeit einfach aufgeben. Es ist das Gegenteil von faul und nachlässig sein. So, wenn wir mit Ausdauer oder seid ausdauernd im Gebet, dann heißt es tatsächlich, dass wir verstanden haben, ich brauche Gott, ich will nicht aufgeben. Wir sehen das auch in der Geschichte der Gemeinde, diese Haltung gepflegt wurde. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Was haben die Apostel getan, bevor Pfingsten passiert ist? Es steht da, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Jetzt sind die Brüder gläubig. Ist gestorben und auferstanden. Sie haben es verstanden. Sie haben geglaubt. So, sie beten. Was tun sie? Sie beten. Ständig. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Beständig blieben sie drin. Die haben das ständig gemacht. Apostelgeschichte 6, Vers 4. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Das waren die Aposteln, die sagten, bitte verlangt nicht von uns, dass wir wegen des Essen für die Witwen uns kümmern müssen. Wir wollen uns auf Gebet fokussieren und auf das Wort fokussieren. Helft uns bitte. Und dann haben sie Diakone eingesetzt. Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Überlegst dir, in allen Bibelbüchern gibt es eine Erwähnung, einen Aufruf dazu, dass wir beten. Oder es wird erwähnt, dass gebetet wurde. Gebet ist ein zentrales Bestandteil des Lebens eines Christen. Wie schaut das aber tatsächlich aus? Nehemia, Kapitel 2 und Vers 4 und 5, gibt uns ein Beispiel. Nehemia hat in Kapitel 1 gebetet, lang. Also man könnte sagen, seine stille Zeit gehabt. Aber dann kommt eine Situation, wo er vor dem König steht und der König stellt ihm die Frage, warum bist du so betrübt? Was tut ein Mensch, der Gebet atmet? Der im Gebetsleben lebt. Es steht da, und er flehte Gott an, hilf mir, und sprach zum König. Es war nicht, okay, ich denke jetzt gar nicht an Gott und werde einfach reden, sondern als erstes, Herr, hilf mir bitte. Und dann, Herr, oh Herr König, folgendes. Und er spricht von Mauer in Jerusalem und sein, wie betrübt er ist, dass das so kaputt ist und so weiter. Das ist, was es heißt, Gebet zu atmen. Du hast eine Zeit, wo du auftankst im Gebet, je nachdem, wie viel Zeit du hast, aber durch den Tag durch, du erkennst, in jeder Situation brauche ich Gottes Hilfe und seine Führung und seine Kraft. Weil wenn Gott mir nicht beisteht, wenn er nicht leitet und führt, wenn er nicht Gnade gibt, wird nichts Gutes passieren. Ich habe ein Beispiel, das ich geben möchte, das nicht von mir original war, aber ich finde, es ist sehr schön. Der James hat sich erklärt, mitzuhelfen. So. Wir denken immer, wir sind es, die irgendwas macht. So, James hat mir gesagt, er würde mir helfen. Ich habe hier Feuerzeug und James wird mir helfen, das auszublasen. Okay, James, steh mal auf. Blas ganz gut. Super, hast du es gut gemacht. Jetzt geh so halbwegs, so in der Mitte ungefähr. Geh noch weiter. Sehr gut. Okay, jetzt probieren wir es noch einmal. Okay, bist du bereit? Warte. Okay. Ja, super gemacht. Sehr gut. Jetzt geh ganz weit hinten. Ganz weit hinten. Ja. Und ja, geh eigentlich aus der Tür raus. Genau. Ja. Und genau. Okay, jetzt sag mir. Okay, los. Ja, super. Super gemacht. Okay, komm schon wieder rein. Danke. Danke, James. War das nicht toll, wie James jedes Mal die Flamme ausgeblasen hat? Der hat eine Stärke. Vielleicht wird er Opernsänger, ich weiß es nicht. Versteht ihr das Bild? Das habe ich im Jahr 2004, waren wir auf einer Freizeit und Christoph Rutgers hat das verwendet. Und das ist bei mir auch geblieben. Das ist ein perfektes Bild. Weißt du, wir denken, wir haben das gemacht. Aber jedes Mal, Gott sagt, tut dein Teil und ich werde wirken. Und wenn wir denken, ich schaffe das in eigener Kraft, wozu brauche ich Gott? Weißt du, dann passiert gar nichts. Wir brauchen Gott. Gebet, sagt Jakobus, hat eine Wirkung. Vor allem, wenn es von einem gerechten Mensch, der in Christus ist, der auch zur Ehre des Herrn, wie wir gesehen haben, im Namen Jesu betet. Jesus sagt, wenn du in meinem Namen um etwas bittest, dann werde ich das tun. Warum? Und wir denken, ja, aber ich habe schon im Namen Jesu. Nein, das ist nicht, was es heißt. Bitte das, was du willst vom Herrn und dann kriegst du, weil du es im Namen Jesu gesagt hast, sondern bete dafür, was der Herr will. Und er wird dir die Kraft dafür geben. Es soll uns umstimmen. Genau wie Vers 17 sagt. Ob ich im Wort oder im Werk etwas tue, es soll sein Name entsprechen. Ist das unser Gebet? Ist das unser Lebensziel? Herr, ich will nicht einfach meinen Weg gehen. Ich will, dass du in meinem Leben verherrlicht wirst. Das ist eine Realität. Ich habe das auch einmal sehr praktisch hautnah erlebt, als Grace und ich jung verheiratet waren und wir in einem Haus in New Hampshire eingezogen sind. Wir hatten in South Carolina eine sehr alte und sehr sperrige Sofa gekauft, aber der war richtig günstig. Da hat man wirklich nicht viel ausgeben müssen und sehr angenehm, sehr bequem. Kannst dich erinnern, oder? War echt, aber der war schwer und sperrig. Und wir haben dann ein Haus für ein paar Monate bekommen in Nordosten und die ganze Sachen haben wir dann natürlich von den Süden nach oben transportiert und wir wollten dann einziehen. Und ein Bruder aus der Gemeinde dort hat uns geholfen und dieser sperrige Sofa, wir haben es nicht geschafft, durch den Eingangstor durchzukriegen, weil das so ein Ding war, du kommst rein, da sind Treppen da, du musst dann eine Kurve machen und so weiter. Es war einfach, wir haben es ein paar Mal probiert und dann der Bruder, der heißt Buck, das ist ein amerikanischer Name, Buck, also Buck Horner, der hat gesagt, warte mal, was habe ich mir gedacht, kommt her. Wir haben uns dann zusammengestellt und er sagte, wir haben jetzt versucht, in eigener Kraft sogar das zu tun. Lass uns beten. Das klingt vielleicht jetzt dumm, aber es ist tatsächlich passiert. Wir haben gebetet und dann haben wir noch einmal probiert und es hat funktioniert. Sagst ja, was, hat Gott jetzt den Wand jetzt bewegt? Nein, das hat er nicht. Es alles war gleich wie vorher. Nur, es war in diesem Moment, dass wir uns besinnen konnten und sagen, Herr, du bist die Lösung, hilf du uns. Dass wir den Weg gesehen haben und gefunden haben. Dass er uns geleitet hat. Und du sagst, ah, das ist ja dumm. Nein. Spurgeon hat es mal so gesagt, es kann sein, dass du Gottes Gnade erlebst, ohne zu beten, weil Gott sehr gnädig ist. Aber du wirst nie erkennen und nie sehen, wie wunderbar Gebetserhörungen sind. Weil Gott direkt auf Gebete antwortet. Wir sollen Gott in unserem Leben wirklich einbinden. Er hilft uns, es hilft uns, die Verbindung mit ihm aufrechtzuhalten. Zweitens, bete, weil Gebet deine geistliche Aufmerksamkeit fördert. Also es hilft. Wir sollen aufmerksam sein, wir sollen erkennen, wie wichtig das ist, dass wir Jesus haben. Wir brauchen ihn, Tag ein und Tag aus. Also ich lasse das noch kurz da. Die Stelle sagt, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Dieses Wort wachen ist natürlich das, was mit Aufmerksamkeit verbunden ist. So als erstes, was ist aufmerksam? Also wenn wir aufmerksam sein sollen, was bedeutet wacht darin? Das Wort bedeutet tatsächlich wach sein, das Gegenteil von eingeschlafen. Also wenn man einschläft, ist man nicht gerade sehr, was ist das Wort? Sehr konzentriert, oder? Was passiert, wenn du einschläfst? Dein Körper ruht sich aus und du erholst dein Körper und dein Gehirn. Aber meistens nimmst du nicht wahr, was um dich herum passiert. Und wenn du tief eingeschlafen bist, dann kann extrem viel um dich herum passieren und du merkst es überhaupt nicht. Es kann ein lautes Gewitter sein, wenn du echt todmüde bist und tief eingeschlafen bist, du hörst gar nichts. Eine Mutter, die sich um ihre Kinder sorgt, erlebt das oft gar nicht. Jahrelang kann sie nicht tief einschlafen und sie hört jede kleine Bewegung. Aber dann manchmal fährt man auf Urlaub, die Kinder sind alt genug, die sind bei Oma und Opa oder irgendwo anders und auf einmal ist das Kind nicht da. Was kann die Mutter auf einmal tun? Tief einschlafen. Das ist nicht gut, wenn wir tief eingeschlafen sind im geistlichen Leben. Eigentlich sollten wir erkennen, es dreht sich hier, wie noch wichtiger als ein Baby, das, wofür wir zuständig sind, es dreht sich um geistliche Gesundheit. Wir müssen immer wachsam sein, weil wenn ich nicht geistlich stark und gesund bin, die Auswirkungen treffen nicht nur mich. Ich hoffe, das ist uns allen klar. Wenn wir in Sünde verfallen, wenn wir einen Irrweg einschlagen, trifft das uns persönlich schon, aber es trifft immer andere Menschen. Immer. Immer, immer. Sünde hat eine Wirkung, die immer über unser eigenes Leben hinausgeht. Das ist eine der Herausforderungen, die man als Älteste auch hat. Weil man ist nicht nur dafür verantwortlich, die Lehre in der Gemeinde biblisch zu gestalten, dass die Lehre biblisch ist und bleibt, sondern auch die Praxis in der Gemeinde. Wie man genau praktische Dinge anwendet. Und es ist eine Herausforderung, aber wenn wir alle gemeinsam auf Jesus schauen und sagen, Jesus ist unser Fokus. Und was wir in 1. Korintherbrief auch gelernt haben, es dreht sich nicht um mich und um meine persönlichen Vorlieben oder Wünsche. Wie Paulus sagt, ich bin bereit, kein Fleisch zu essen und kein Wein zu trinken. Gar nichts. Meine Praxis für mich persönlich ist, ich verzichte auf alles, wenn es Jesus nützt. Ich brauche das nicht. Warum? Ich habe Jesus. Und es ist diese Spannung, die man auch in einer Gemeinde hat, Menschen zu helfen, dass sie erkennen, okay, was ist es in meinem Leben? Es ist vielleicht nicht mal eine Sünde, aber es ist nicht förderlich für den Herrn. Ich lege das ab, weil ich möchte Jesus dienen. Es ist ein Stolperstein für andere Leute. Es ist keine Sünde, darum geht es nicht, aber es ist nicht förderlich, es ist nicht nützlich und es könnte anderen zu Fall bringen. Und dann natürlich kommen diese Fragen, okay, aber warum mischst du mich in mein Alltagsleben ein? Ich mische mich in niemandes Alltagsleben ein. Das will ich nicht. Ich möchte uns alle auffordern, sagen, lass uns Christus im Mittelpunkt stellen. Lass uns gemeinsam ihn nachfolgen. Prüfe dein Leben und dein Lebensstil. Was du tust, bete darüber. Herr, tue ich das in deinem Namen? Es gibt gewisse Dinge, die natürlich jeder will sagen, das kann ich gar nicht. Ein Mann, der seine Frau schlägt. Herr, tue ich das in deinem Namen? Weißt du, das ist ja lächerlich. Das kann man ja nicht sagen. Das ist ja völlig von Sinn befreit, dass jemand sowas tut. Aber könnte es was anderes sein? Herr, ist mein Medienkonsum in deinem Namen in Ordnung? Ist meine Freizeitbeschäftigung in deinem Namen in Ordnung? Ist mein Konsum von diversen Genussmitteln in deinem Namen? Kann ich das in deinem Namen tun? Würdest du sagen, ja, das ehrt mich, wie du das tust, wie viel du das tust, wie wichtig das in deinem Leben ist. Wenn du irgendein Genussmittel in deinem Leben so sehr liebst, dass du nicht ohne dieses Genussmittel einen Monat auskommen kannst, dann musst du dir die Frage stellen, was genau ist mit mir los? Wie wichtig ist dieses Ding in meinem Leben? Kann ich das einen Monat absetzen und sagen, ich brauche das gar nicht? Versteht ihr, was ich meine? Da muss man echt aufpassen. Und wenn wir beten und wachen, dann merkt der Herr zeigt uns das und sagt, hey, genau an diesem Punkt, pass auf, wache, sei aufmerksam, erkenne. Jesus hat seine Jünger darum gebeten in Matthäus 26, 38 bis 41. Er sagte, wacht und betet mit mir. Er war im Garten Gethsemane. Das ist diese Stelle, wo er eben genau das vor dem Herrn, seinem Vater, gebracht hat. Darf dieser Kelch an mir vorbeigehen? Was haben die Jünger getan? Die sind eingeschlafen. Warum? Weil es denen egal war? Ich glaube nicht. Es sind mehrere Gründe. Weil ich glaube, erstens, diese Gefahr war denen gar nicht bewusst. Es war ihnen gar nicht bewusst. Sie haben es nicht erkannt. Sie waren voll überrascht, als Judas Jesus verraten hat. Nicht Judas. Sie haben es nicht erkannt. Sie hörten auch nicht auf Jesus. Sie haben gedacht, ach, ich kann nicht, ich bin einfach, es geht nicht. Der ist illusorisch. Ich soll jetzt beten? Ich kann nicht. Ach, eingeschlafen. Und dann, ja, als Jesus aber, da er wusste, wie gefährlich die Situation war, zurückkam, fand er sie immer wieder tief eingeschlafen. Liebe Geschwister, wenn uns bewusst ist, was für einen geistlichen Kampf wir erleben, dann werden wir auch beten. Ich möchte hier kurz erwähnen, ich habe das auch jetzt hautnah wieder erlebt. Jedes Mal, und ich sage das wirklich, jedes Mal, dass wir in unserer Gemeinde Jubelzeiten erleben, wie wir gerade hatten mit den Hochzeiten, die wir hatten und einfach diese schönen Sachen, die wir heuer erlebt haben. Wir dürfen ohne Maske hier sitzen, oder? Wer hier sagt, Halleluja, preis dem Herrn, oder? Weißt du, jedes Mal, dass der Herr uns so segnet, ich spüre, ich erlebe, wie der Feind angreift. Wie der Feind versucht zu spalten. Wie der Feind unsere Freude wegnehmen will. Wenn du das nicht erlebst, wenn du das nicht erkennst, dann betest du auch nicht. Dann denkst du, was für eine Gefahr. Wir sind ja eh alle, wir lieben alle Jesus. Und der Feind ist so klug. Überlegst dir, wie viele Jahre Erfahrung hat unser Feind? Wie viele Menschen und Menschentypen und Persönlichkeiten hat er erlebt in seinem Existenz? Satan und die Dämonen. Alle. Okay. Er hat Adam und Eva, ist denen begegnet. Er hat quer durch die Geschichte alle möglichen Gestalten hat er erlebt, beobachtet. Er kennt uns Menschen besser, als wir uns selbst kennen. Er weiß, wie er auf uns rankommen kann. Darf man das so auf Deutsch sagen? Er weiß, wie er an uns rankommen kann. Und er ist nicht gnädig. Wenn er merkt, oh, da ist eine Lücke, was tut er? Boom, okay, brrr, da schieße ich rein. Wir müssen wachen und beten, damit wir erkennen. 1. Petrus sagt das, der ist wie ein Löwe, der herumgeht, der will uns verschlingen. Aber Jesus hat ihn überwunden. Deswegen bleibt im Gebet beständig verbunden mit Jesus. Er gibt dir die Kraft. Atme im Gebet Jesus tief ein. Genieße seine Gnade und tu das mit Danksagung. Und sag, warum erwähnt er ständig Danksagung? Ich will nicht Danke sagen. Ich habe gerade einen Angriff erlebt und das mag ich nicht. Ja, okay, mag ich auch nicht. Ist nicht lustig. Warum ständig Danksagung? Jedes Mal, dass wir loben und danken, orientieren wir uns an das, was tatsächlich die Realität ist und entspricht. Wer ist der Sieger? Wer ist der Überwinder? Wer ist der, der am Thron sitzt? Die Gottlosen dieser Welt können behaupten, dass sie mächtig sind, so viel sie wollen. Aber Philipperbrief sagt uns, jeder Knie wird sich beugen vor dem Herrn. Nicht nur manche. Auf welcher Seite stehen wir? In Christus Jesus. Auf der ewigen Siegerseite. Jesus, Philipperbrief sagt uns ganz klar, er hat über alle diese finsteren Herrschaften und Mächte, er hat sie entwaffnet, er hat sie öffentlich an den Pranger gestellt und triumphierte über sie. Das ist Jesus. Wir gehören ihm. Und daher, wenn wir Dank sagen und erkennen, dass er in unserem Leben wirkt, auch durch Herausforderungen, auch durch Schwächen, vielleicht sogar, wo wir merken, er hat uns von Sünde überführt. Und es ist uns richtig peinlich, dass es uns passiert ist, dass wir das getan haben. Wir können trotzdem dankbar sein und sagen, Herr, dass du mir das erkennen lässt, dass ich das sehen darf, ist so eine Gnade. Denk an so viele Menschen, die in ihre Sünden ahnungslos einfach weitermachen und gar nicht erkennen, was für ein Anstoß das gegenüber Gott ist und gegenüber den Mitmenschen. Wenn dein Herz voll ist mit Danksagung, auch für seine Überführung in deinem Leben, dann orientierst du dich an die echte Realität. Wer Gott ist und was am wirklich wichtigsten ist. Gebet ohne Danksagung, es kommt dann eher so an eine Anforderung nahe. Herr, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Aber so ist Gott nicht. Das ist nicht, was Gott tun möchte. Es ist nicht, wir sind hier auf Erden und Gott gibt uns alles, was wir möchten. Nein, er ist der uns gibt, was wir gar nicht verdienen. Und wir sind so dankbar, dass er so gnädig mit uns ist. Weil würde er uns geben, was wir tatsächlich verdient haben, was würde er uns geben? Tod. Tod und? Was kommt danach? Das Gericht. Aber Jesus hat uns seine Gerechtigkeit gegeben und dadurch zeigt er die Liebe des Vaters. Gott, der Vater, liebt dich. Und du darfst dankbar sein dafür und du darfst dein ganzes Leben an ihn ausrichten. Er ist der Einzige, der wirklich dein Leben Sinn geben kann. Nur Jesus. Gott ist nicht der himmlische Weihnachtsmann. Wenn ich brav bin, dann kriege ich ein Geschenk. Wenn ich böse bin, dann kriege ich eine Rute wie Sankt Nikolaus. Gott ist Gott. Alles, was du bekommst von Gott, ist Gnade. Wenn er dir gibt, was du verdient hast, pass auf. Überleg's dir, egal wie alt du bist. Aber was will Gott dir geben? Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern dass sie Raum zur Buße haben. Er bietet dir Jesus an. Wacht und betet mit Danksagung. Genieße die Gnade des Herrn. Ich merke in meinem Leben, wenn Danksagung fehlt, weil ich mich richtig irritiert oder ich richtig genervt bin über irgendetwas. Und stellt euch vor, auch ein Pastor kann sich wirklich irritieren lassen oder etwas nervt ihn. Was ist in meinem Herzen? Bin ich glücklich? Habe ich Frieden? Bin ich voller Freude? Was ist das? Geist oder Fleisch? Das ist Fleisch. Und wogegen kämpfen wir ständig im Gebet? Herr, hilf mir, dass ich im Geist wandle und nicht im Fleisch. Tägliches Gebetsanliegen. Okay? So, gehen wir jetzt weiter zum dritten Punkt. Bete, weil Gebet das Werk des Herrn fördert. Bitte Gott um offene Türen für das Evangelium. Paulus betet weiter, sagt weiter, betet nicht nur allgemein, sondern Vers 3 betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wofür beten? Wofür sollen wir beten? Bitte Gott um offene Türen für das Evangelium und bitte Gott um Klarheit in der Verkündigung des Evangeliums. Offene Türen. Überlegt euch, wo befindet sich Paulus, als er diese Zeilen schreibt? In Freiheit? Er ist im Gefängnis. Und warum? Wegen des Evangeliums, nicht weil er ein Verbrecher war. Weil er Jesus treu dient, wurde er eingesperrt. Aber wofür bittet er hier? Spannend, oder? Er sagt nicht, und liebe Geschwister, bitte, bitte, bitte betet, dass ich freikomme. Dass ich aus diesem Knast rauskommen kann. Weißt du, es stinkt hier in diesem Haus. Wahrscheinlich nicht, aber nur, es war ein Hausarrest sozusagen. Es ist aber unangenehm, dass ich einfach keine Freiheit habe. Weißt du, so oft in unsere Gebetsanliegen denken wir an unsere irdische Zustände. Paulus dachte nicht an, oh, ich bin jetzt ein Gefangener. Er wusste, nein, Gott hat mir eh gesagt, ich werde das erleben. Mein Ziel ist, in dieser Gefangenschaft, dass ich offene Türen habe, dass ich Jesus dienen kann, sogar im Gefängnis. Siehst du auch hier, wie Gebet unsere Orientierung hilft, auf Christus fokussiert zu sein? Selbst im Gefängnis? Wir haben letzte Woche Arbeitsverhältnisse betrachtet. Manchmal ist man in einer Arbeit, das wirklich nicht schlimm ist und man kann nur nicht Arbeit wechseln. Wenn es möglich ist, Arbeit zu wechseln, dann nur zu. Aber der Herr hat dieser Weg noch nicht ermöglicht und es ist richtig schwer. Was tut man dann? Herr, gib mir neue Arbeit, sofort, bitte. Nein, Herr, gib mir in dieser Arbeit Möglichkeiten, dir die Ehre zu geben. Hilf mir in dieser Arbeit, ein Zeugnis deiner Gnade zu sein. 2. Thessalonicher 3, 1 bis 2 sagt Folgendes. Paulus schreibt, im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch, und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Er erlebte wahre Herausforderungen und Gegner, die Pharisäer, die Juden, sie wollten ihn umbringen. Lies Apostelgeschichte, was er alles erlebt hat. Er stand in Lebensgefahr und er sagt, betet für uns, dass wir das Wort verkündigen können und dass der Herr uns bewahrt. Das Geheimnis des Christus ist natürlich einfach das Evangelium. Etwas, das für viele Menschen schwierig zu verstehen ist. Und er sagt, betet für offene Türen, dass wir das Evangelium mit Klarheit wirklich verkündigen können. In Vers 4 steht, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Dieses Wort offenbar ist auch sein Wunsch. Herr, nicht nur gib mir Möglichkeiten zu reden, sondern, und überlegst dir, das ist Paulus, der jetzt darum bittet. Betet, dass ich weiß, was ich sagen soll. Das Wort offenbar ist ein einfaches Wort, aber ein wichtiges Wort. Es ist ein Wort, das bedeutet tatsächlich eindeutig klar machen. Klar und deutlich. Etwas ist offenbar, wenn man nicht zweimal hinschauen muss. So wie die Sonne, Sonnenaufgang. Ist die Sonne jetzt aufgegangen oder nicht? Sobald die Sonne wenn du am Meer warst und einen Sonnenaufgang mal miterlebt hast. Es ist hell überall, aber die Sonne ist noch nicht da. Sobald die Sonne dann erscheint auf dem Horizont, diese gelbe Kugel, du kannst das nicht übersehen. Ist das die Sonne? Ich bin mir nicht sicher. Es ist ziemlich hell, aber ich weiß nicht, ob es Sonne ist oder nicht. Vor allem, wenn es wirklich da ist, niemand würde sagen, na, das strahlende gelbe Ding da drüben, das ist nicht die Sonne. Jeder weiß, das ist die Sonne. Es ist offenbar, die Sonne ist aufgegangen. In Apostelgeschichte 4, Vers 16 gab es die Situation, wo dieser Mann, der sehr lange lahm war, und dann Petrus heilt ihn vor dem Tempel. Und die Juden sind eigentlich total entsetzt, weil hier ist ein eindeutiges Wunder passiert. Dieser Mann, der lahm war, wurde im Namen Jesu geheilt und läuft herum, springt herum, jubelt und freut sich extrem. Was sollen wir tun? Und Vers 16 in Apostelgeschichte 4, da steht: Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn das ein offenkundiges Zeichen oder ein offenbares Zeichen, ein Zeichen, das offenbar ist, durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt. Und wir können es nicht verleugnen. Wir können es nicht leugnen. Anders gesagt, wenn wir es leugnen könnten, dann würden wir es tun. Aber es ist offenbar. Niemand kann das leugnen. Der Mann saß da jahrelang und jetzt läuft er herum. Es steht hier, dass ich es offenbar machen, wie ich reden soll, wie es eigentlich passend ist, damit Menschen das verstehen. Es entspricht die Würde und Bedeutung des Evangeliums. Es ist nicht leichtfertig. Ich vermittle eine Botschaft in einer Art und Weise, die dieser Botschaft auch entspricht. Epheser 6, Vers 19 sagt genau das Gleiche mit ein paar andere Worte. Da steht: Betet auch für mich, dass mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue. Herr, hilf mir zu reden, wie du willst, wenn ich meinen Mund auftue. Freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede und wie ich reden soll. Liebe Geschwister, dafür sollten wir beten, für alle, die am Wort dienen. Alle, die diese Möglichkeit haben, die Bibel zu lernen. Bete bitte vor allem für die, die in Verantwortung stehen. Bete für mich. Betet ihr unter der Woche für mich, dass ich mich gut vorbereiten kann für die Sonntagspredigt? Betet ihr, dass der Herr mir die richtigen Worte gibt? Ich habe die Erfahrung gemacht, und vielleicht hast du das auch erlebt, dass ich versucht habe, mit Geschwistern, manchmal mit ungläubigen Menschen auch, über geistliche Themen zu reden. Und du merkst, dass es wie eine Mauer ist da. Du kommst nicht weiter. Du redest und redest und redest und die schauen dich an. Was willst du eigentlich von mir? Und kam keine Erkenntnis, was da los ist. Aber andererseits habe ich es auch erlebt. Manchmal ist es so, dass man ein Gespräch entsteht und es ist so, als ob die Worte einfach fließen. Die werden angehört und wahrgenommen und du merkst, boah, das war ich nicht. Ich habe ja nichts anderes gemacht jetzt. Aber auf einmal trifft das auf ein offenes Herz. Warum ist das? Weil Gott die Tür geöffnet hat. Weil Gott gewirkt hat. Eine meiner Lieblingserfahrungen in diesem Bereich war schon fast 20 Jahre her, als wir frisch nach Amerika gekommen sind und wir durften ein Studententreffen bei uns zu Hause haben. Und ich habe jedes Mal, wir haben es so gemacht, dass die Studenten selbst das Thema aussuchen durften. Dann habe ich mich vorbereitet und wir haben dann die Fragen, die sie hatten, beantwortet. Da kamen verschiedene Fragen vor, wie wo hat Kain seine Frau bekommen und was ist da mit Schöpfung und so weiter. Die haben die Fragen und einmal hat jemand gesagt, ich würde gerne das Thema Engeln betrachten. Jedes Mal habe ich das Evangelium mitgeteilt. Jedes Mal habe ich es eingebaut. Wer ist Christus? Dann kamen wir zum Thema Engeln. Und als wir dann Engeln betrachten, ich habe nur erwähnt, wisst ihr, es gibt heilige Engel, die gerecht sind vor Gott. Und es gibt auch Engel, die gefallen sind, die vor Gott eigentlich gerichtet sind. Man nennt sie Dämonen oder Satan ist ein Engel, der gefallen ist. Engelswesen gibt's. Es gibt gerechte Engel und es gibt gefallene Engel, die vor Gott gerichtet sind. Zwei Gruppen von Engeln. Und dann wollte ich einfach weitergehen, was das alles bedeutet und so weiter. Und da habe ich nur nebenbei gemerkt, und wisst ihr, eigentlich ist es genauso bei Menschen so. Und zwar, es gibt Menschen, die vor Gott gerecht und heilig sind und von Gott angenommen werden. Und es gibt auch Menschen, die in ihre Sünden vor Gott gerichtet sind. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Es gibt nicht drei, vier, fünf verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist man gerecht vor Gott oder man ist vor Gott nicht gerecht, man ist vor Gott gerichtet wegen unserer Sünden. Habe ich einfach so im Raum gestellt. Und als ich das gesagt habe, eine der Mädchen, der dort saß, ganz verblüfft, schaut mich an und sagt, ja, aber wenn ich nicht verstehe, wie das funktioniert, wozu reden wir über Engeln? Und ich habe jedes Mal das Evangelium mitgeteilt. Und sie schaut mir da an und ich sage, naja, dann reden wir darüber. Und wir haben kein Wort mehr über Engel gesprochen, wir haben nur über, was es bedeutet, in Christus gerecht zu sein und warum, wenn man nicht Christus hat, wie Johannes 3 sagt, wer Jesus nicht hat, der ist schon gerichtet. Es ist nicht, dass er erst gerichtet wird. Das Gericht bleibt auf ihn. Wir sind alle gerichtet. Jesus erlöst uns von unserem Gericht. Und in dem Moment, in diesem Abend, haben sich tatsächlich ein paar dieser Studenten haben sich bekehrt. Wie? Ich habe nichts. Jedes Mal habe ich das Evangelium mitgeteilt. Warum an diesem Abend? Erklär mir das. Engel ist das Zauberthema. Sprich jedes Mal über Engeln und es wird funktionieren. Nein, nein. Gott hat ihre Herzen aufgemacht. Gib nicht auf, bete, dass er die Türen aufmacht, dass Menschen aufnahmefähig sind. Wir haben das im Ecksteinkurs. Wer sucht uns? Wir suchen Gott nicht. Er sucht uns. Er spricht uns an. Und er verlangt einfach von uns, dass wir zuhören und dass wir dann glauben, was er sagt. Dass wir das annehmen, Vertrauen schenken. Und wenn wir das tun, er gibt uns die Gnade. Er wirkt in unserem Leben. Das ist eine Gnade, die nur er uns geben kann. So betet dafür. Es dreht sich nicht darum, dass wir ein nettes und vielleicht interessantes theologisches Gespräch an einem Sonntag führen oder in unsere persönlichen Gespräche führen. Es dreht sich darum, dass unser Herzen aufgehen, dass unser Herzen aufnahmefähig sind, dass wir erkennen, dass Gott uns durch sein Wort anspricht. Nicht Stern. Wer bin ich? Auch wenn ich Ältester bin. Ich bin ein Unterhirte. Ich habe keine eigene Botschaft. Was soll ich euch beibringen? In eigener Kraft. Aber wenn es aus dem Wort kommt, hier steht, seid andauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Was wirst du damit machen? Habe ich nicht geschrieben. Ich fordere uns alle dazu auf, dass wir danach leben. Dass wir nicht nur in unserem Herzen das sagen, ja, okay, ich verstehe das, habe ich verstanden, ist in meinem Kopf drin. Sondern, dass wir motiviert sind, zu erkennen, wenn ich nicht bete, das ist wie wenn ich gar nicht mal atme, geistlich gesehen. Ich muss mit Christus in Verbindung bleiben, sonst sterbe ich. Es ist echt wichtig. Ich kann nicht einfach ohne Gebet in Wort und Werk alles im Namen Jesu tun. Es ist nicht möglich. Ich darf und muss im Gebet bleiben. Gebet ist wie frische Luft. Einatmen, liebe Geschwister. Wie viel Wert legst du auf Gebet? Haltest du fest am Gebet? Ich möchte auch sagen, Gebet ist nicht nur wie frische Luft einatmen. Es ist fast wie wenn man einen Atemschutz trägt. Die Welt ist voll mit stinkigen Gase und Gerüchen, die ja, weißt du, richtig stinken. Wenn wir diese Dinge dem Herrn im Gebet geben, reinigt er unsere Luft und sagt, ich gebe dir frische Luft. Das ist, wie wir vorher gesagt haben, wir knien uns vor dem Herrn hin im Gebet, belastet, legen alles bei ihm ab, werfen unsere Sorgen auf ihn und wir stehen auf, erleichtert. Bereinigt, gestärkt an seinem Wort, an seiner Treue, durch Gemeinschaft mit ihm. Wer nicht betet, wird die Fülle Jesu nicht genießen. So, ich schließe mit der Frage wieder ab. Wie schaut dein Gebetsleben aus? Wie schaut dein Gebetsleben aus? Möge der Herr uns Freude daran geben, ein Gebetsleben ihm zur Ehre zu pflegen. Vater, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Gnade. Wir können